Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht allein, sondern habe wieder mal Sabrina aus der Beratung mit dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank.
Warst ja schon mal mit dabei. Also sie ist sollte euch bekannt sein im Podcast. Und ich habe sie heute mit dabei, weil ich mal eine sehr praxisorientierte Folge mit euch machen wollte und möchte, weil ihr auch immer die Praxisfälle sehr, sehr interessant findet auf Social Media, aber auch hier schon gefragt hattet, hey, könnt ihr nicht mal einfach echte Kundenfälle zeigen, wenn jetzt jemand zu euch in die Beratung geht, was guckt ihr euch in dem und dem Fall an, wie läuft es dann ab, auf was muss man irgendwie achten, dass ihr auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und vielleicht das Ganze zumindest in Teilen mal peu à peu bei euch spiegeln könnt, wenn ihr irgendwie eine ähnliche Situation habt. Deshalb würde ich sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch und ich habe, wie gesagt, drei Fälle mitgebracht. Der erste Fall, den ich heute mit dabei habe, ist eigentlich so der Klassiker, den man leider immer wieder bei uns in der Beratung sieht oder auch generell, den ich im Freundeskreis höre, immer wieder von euch zu hören bekomme. Und zwar, sag ich mal so, die Vorsichtige. Die Vorsichtige, die sagt so, ich will was machen, aber ich traue mich nicht. Also ich weiß irgendwie nicht so richtig, ich habe Unsicherheiten, ich habe schon mal in der Familie irgendwas gesehen, gehört, gelesen und jeder hat irgendwie super viel Geld verloren mit Aktien oder anderen Themen und der böse Versicherungsheini, der Halsabschneider, also lauter solche Sachen. Und folgende Situation habe ich mal mitgebracht, Sabrina. Und zwar haben wir jetzt hier eine Kundin, die ist 33 Jahre alt, ist angestellt in Vollzeit als Marketingmanagerin. Sie hat bisher keine private Altersvorsorge. Überlegt vielleicht eine betriebliche Altersvorsorge zu machen, weil das der Arbeitgeber mit anbietet. Sie hat ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto, was sie angespart hat. Ich sag mal, leicht über den Notgroschen hinaus. Vielleicht kannst du auch gleich mal sagen, wie groß dann der Notgroschen sein sollte. Und sie hat halt mega Angst vor irgendwelchen Investmentprodukten. Also sie weiß, es macht irgendwie Sinn und es macht wenig Sinn, auf dem Tagesgeldkonto jetzt dieses Geld zu sparen, weil es gibt wenig Zinsen dafür. Aber sie traut sich halt auch einfach nicht. Und hat dann immer auch so ein bisschen diesen Glaubenssatz, ja, vielleicht reicht es ja doch so mit der gesetzlichen Rente und Tagesgeld und ja, mal gucken so ungefähr. Was wäre denn dein Ansatz, wenn du jetzt jemanden vor dir in der Beratung, bei uns ist ja digital, also vor dem Bildschirm, hättest?
Also mein erster Ansatz wäre natürlich erstmal, die gesetzliche Rente reicht nicht aus. Mhm. Wir haben ein Rentenniveau in Deutschland von 48%, also wenn man grob wissen möchte, was erwartet mich denn? Die Hälfte von dem, was ich jetzt als Netto habe, als Bruttorente. Mhm. Das ist so ein Daumenwert, mit dem man gut arbeiten kann. Natürlich mit Kindern ist es bei der Kunde nicht der Fall, aber vielleicht kommen noch welche, vielleicht wird das Thema noch interessant.
Ja.
Mit dem Thema Elternzeiten, grundsätzlich, es reicht einfach nicht aus.
Das heißt, erster Punkt für dich wäre so aufklärend, dass man diesen Glaubenssatz auflöst, vielleicht reicht es ja doch.
Nein, tut es nicht, tut es nie. Die gesetzliche Rente reicht grundsätzlich nicht aus. Zweites Thema wäre für mich, ein bisschen die Angst zu nehmen. Mhm. Ganz, ganz häufig, wenn ich mich näher mit dem Thema auch Aktien oder in unserem Fall ETFs auseinandersetze, nimmt das viel Angst. Da verweise ich immer, wenn viele Unsicherheiten da sind, gerne auf den ETF-Durchstarterkurs, den wir auch mit anbieten,
ja,
weil wir immer wieder die Erfahrung machen, je mehr die Kundinnen wissen zu dem Thema, desto mutiger werden sie und desto eher trauen sie sich auch selbst Geld in ETFs anzulegen und eben vom Tagesgeldkonto wegzukommen.
Ja.
Auf dem Tagesgeldkonto sollte wirklich nur der Notgroschen liegen. Da empfehlen wir je nach Sicherheitsempfinden 3 bis 6 Gehälter. Natürlich, wenn ich eine Eigentumswohnung habe, die ich vermiete, eher 6 oder mehr.
Mhm.
Wenn ich jetzt alleine bin und nur für mich selbst verantwortlich bin und nur für mich selbst sorgen muss, dann reichen 3 auch aus. Kommt eben immer so ein bisschen drauf an.
Ja.
Also eine allgemeingültige Empfehlung gibt es da eigentlich nicht.
Ja, ja.
Und dann würde ich auch so ein bisschen versuchen zu erklären, warum ist denn vor allem, wenn ich mir unsicher bin mit dem Thema Aktien, gerade das Thema ETF-Rentenversicherung eigentlich eine ganz sinnvolle Alternative, um zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung was zu tun. Gerade wenn wir mit ETFs arbeiten, haben wir schon in der Anlageklasse selbst einfach eine große Streuung. Mhm. Also, dass eben nicht nur die Einzelaktie X oder Y meine Altersvorsorge ist, sondern dadurch, dass wir mit ETFs arbeiten, viele verschiedene Unternehmen aus vielen verschiedenen Regionen der Welt dort eine Rolle spielen.
Ja.
Dadurch haben wir eine breite Streuung, was uns eben viel Risiko aus der Anlageklasse rausnimmt.
Breit gestreut, nie bereut. Diversifikation ist wissenschaftlich auch bewiesen. Da sind wir wieder bei dem Thema Wissen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Je mehr ich dazu weiß, desto mehr traue ich mich auch und verstehe dann auch den Vorteil sozusagen dahinter.
Und dann geht es natürlich auch darum, so ein bisschen die Angst vor dem Versicherer zu nehmen. Mhm. Weil die Versicherungsbranche hat oft einen relativ schlechten Ruf, mit Sicherheit das ein oder andere Mal auch unbegründet. Und da kann ich als Maklerin einfach ein Stück weit die Angst nehmen, weil ich eben nicht nur mit einem Anbieter zu tun habe, sondern ja, weil ich eben viele verschiedene mitbringen kann. Und wir dann gemeinsam rausfinden können, was sind denn die Prioritäten und welcher Versicherer passt denn am besten zu meinen Prioritäten und zu meinem Lebensentwurf. Da gibt es dann sicher welche, die total geeignet sind. Es gibt aber auch welche, die nicht geeignet sind. Ich finde immer wichtig zu sagen, Flexibilität kostet Geld.
Mhm.
Also grundsätzlich, wenn ich einen sehr flexiblen Versicherer habe oder haben möchte, wird das immer in der Kostennote spürbar sein. Aber grundsätzlich ist uns einfach auch wichtig, dass es relativ preiswerte Versicherer sind, also dass da ein ausgewogenes Verhältnis ist zwischen der Versicherer bietet Flexibilitäten, er bietet Service, er bietet eine Leistung, die auch wirklich sehr gut ist. Das sehen wir an den Rentenfaktoren zum Beispiel, ja, und bringt dabei aber trotzdem eine gute Effektivkostenquote mit, damit ich dann eben nicht das Geld, das ich für die Altersvorsorge geplant habe, dem Versicherer oder dem Vermittler in den Rachen werfe.
Okay, das heißt, so als Fundament würdest du sagen, du schaust dir mit der Kundin der ETF-Rentenversicherung für die Altersvorsorge an. Vielleicht kannst du uns auch mal in deine Gedankengänge mitnehmen, warum du denkst, dass es für sie irgendwie ganz gut geeignet wäre, als jetzt beispielsweise ein Depot zu machen oder so.
Bei der Rentenversicherung haben wir einen riesen Vorteil. Zum einen muss ich mich nicht selbst drum kümmern.
Mhm.
Im Depot, wenn ich alt und tattrig bin und mich nicht mehr selbst darum kümmern kann, dass das Geld verfügbar wird, keine Auszahlungen vornehmen kann und das nicht mehr selbst steuern kann, weil ich dement bin, weil ich vielleicht einfach nur alt bin und vielleicht auch einfach irgendwann keine Lust mehr habe,
ja,
das übernimmt der Versicherer für mich. Der Versicherer kümmert sich darum, dass meine Rente jeden Monat auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto letztendlich landet.
Kommt, ja.
Das ist ein riesen Vorteil. Der zweite große Vorteil sind die Steuervorteile, die der Staat gewährt. Mhm. Während ich im Depot meine Entnahmen mit 25% Kapitalertragssteuer voll versteuern muss, mhm, beziehungsweise den Ertrag mit 25% Kapitalertragssteuer versteuern muss. In der Rentenversicherung muss ich immer nur den halben Ertrag versteuern. Mhm. Also ich zahle einfach die Hälfte weniger. Wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind, der Vertrag muss mindestens 12 Jahre lang laufen und ich muss 62 Jahre alt sein.
Ja, was ja bei dieser Kundin auf jeden Fall mehr als gegeben wäre mit 33 Jahren für die Altersvorsorge, ja.
Exakt.
Also nochmal die Steuervorteile dann quasi hat. Ja, ich finde das auch nochmal einen wichtigen Punkt, glaube ich, den viele in der Praxis auch unterschätzen, weil dann doch immer wieder Leute sagen so, ach ja, ETF-Rentenversicherung klingt ganz gut, aber ich mache es doch nicht, ich mache lieber ein Depot, und dann machen sie das Depot 2-3 Jahre erst später oder gar nicht und schieben das Thema halt immer wieder auf. Und wie Sabrina halt sagt, ich muss wissen, ich muss mich halt selber drum kümmern. So, es ist, glaube ich, eine gute Sache, beides parallel zu machen. Und das kann man auch, glaube ich, ganz gut machen, wenn man ein bisschen Verständnis dafür hat und sich drum kümmert. Aber ich muss mich wirklich selber kümmern. Und die Frage ist, ob ich es will und ob ich es langfristig auch kann. Also so wie beim Thema Steuern, Depot, glaube ich auch, oder auch ja Friseur etc. Klar, ich kann mir alles irgendwie selber machen. Die Frage ist, wie viel kostet es mich? Und wie viel Zeit habe ich überhaupt zur Verfügung und auch wie viel Expertise, also wie lange brauche ich, um mir diese Expertise anzueignen, und ist es dann vielleicht nicht besser, es extern halt irgendwie machen zu lassen. Deshalb ja, und Altersvorsorge klingelt für mich halt auch immer das Thema Rentenversicherung, weil ich ein Langlebigkeitsrisiko abgesichert habe. Also sprich, im Depot habe ich halt immer dieses Risiko, wenn ich nicht ausreichend vorgesorgt habe, dass am Ende des Depots noch ganz viel Leben kommt, ich noch lange weiterlebe und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, weil wir alle älter werden, deutlich älter, schon jetzt, wenn man irgendwie vergleicht. Das heißt, bei der ETF-Rentenversicherung ist das halt einfach mit drin. Das macht der Versicherer, deshalb heißt es auch Absicherung oder Versicherung, das Langlebigkeitsrisiko, das ist quasi abgedeckt. Ich kriege halt wirklich lebenslang die Rente, unabhängig davon, wie viel jetzt da noch drin ist oder wie alt ich dann tatsächlich werde. Klar, der Versicherer nimmt eine Zahl an, wie alt man ungefähr wird, aber es kann schon durchaus passieren, dass man deutlich älter wird. Also ist nicht zu unterschätzen, glaube ich, genau. Würdest du dir denn jetzt bei der Kundin, weil auch nochmal Thema war, sie überlegt wegen BAV, würdest du dir andere Dinge noch anschauen? Würdest du sagen, das wäre jetzt so ein erstes Fundament mal? Was könnte sie sich dann sonst anschauen? Ich weiß, in einem Termin kann man sich nicht alles anschauen, aber was wäre da so dein Ansatzpunkt? Du hattest auch ETF-Durchstarterkurs genannt. Was würdest du ihr da in die Richtung empfehlen?
Also klar, den ETF-Durchstarterkurs immer. Ich würde auch empfehlen, eine BU zu machen, um die Altersvorsorge zu sichern. Und auch das Thema BAV, ich finde es super interessant. Es muss halt gut gemacht sein. Also betriebliche Altersvorsorge kann mega gut sein, wenn es gut gemacht ist. Da finde ich immer ganz gut, wenn es Sammelverträge gibt, weil da häufig die Abschlusskosten einfach geringer sind. Also die Provisionen, die an die Vermittler fließen, sind geringer. Ich finde immer wichtig, möglichst viel Aktienanteil bzw. möglichst viel Fondsanlage, vor allem bei einer langen Anspardauer. Die Kundin ist 33, ja. Da hat sie noch lange bis zur Rente. Da würde ich jetzt, wenn es irgendwie geht, so viel wie möglich dann in Fonds stecken und nicht fest verzinsen. Und was ich bei der BAV auch immer noch super wichtig finde, da haben wir immer noch den Mythos, dass ich die BAV nicht mitnehmen kann zum neuen Arbeitgeber. Auch das einfach, es geht. Also man kann die betriebliche Altersvorsorge zu einem anderen Arbeitgeber mitnehmen. Wenn das nicht möglich ist, dann gibt es da die Kapitalübertragung. Auch sowas lässt sich machen. Deswegen, nur weil ich jetzt denke, vielleicht bin ich nicht lange beim Arbeitgeber, würde ich deswegen nicht auf eine BAV verzichten.
Es ist nur nicht immer ganz einfach. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Nicht, dass alle denken, das ist dann immer super easy. Manchmal ist es auch schwierig, wenn jetzt zum Beispiel ich in einen riesigen Konzern wechsle und vorher hatte ich eine Direktversicherung und dort gibt es halt nur eine Pensionskasse, eine eigene, die halt irgendwie haben. Dann wird es auch nicht so ganz einfach, das Kapital zu übertragen. Also das machen die in der Regel nicht.
Jein. Selten, also wenn die Versorgung direkt im Unternehmen gemacht wird, aber das ist relativ teuer für die Unternehmen, deswegen wird es immer seltener gemacht.
Ja. Okay, das heißt, das wäre dann quasi eine weitere Ausbaumöglichkeit und ich glaube auch, wenn man 33 ist und mal mit etwas gestartet hat, gibt es natürlich noch weitere Ausbaumöglichkeiten, wie das Depot sich mal anzuschauen. Damit kann man auch gut dann zum Beispiel für ein Eigenheim Eigenkapital ansparen, effizient. Das wäre auch nochmal, glaube ich, ein Thema, was man sich dann anschauen kann und dann ist man eigentlich so auf verschiedenen Standbeinen auch gut ausgerüstet für die Altersvorsorge und unsere 33-jährige Marketingmanagerin. Also vielleicht kann man hier abschließend sagen, ich will das nicht machen. Also ich will was machen, hat sie ja gesagt, aber ich traue mich nicht. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und du würdest die so ein bisschen an die Hand nehmen in der Beratung und erstmal auch so ein bisschen das auflösen, dass eben es nicht nur Risiko ist, sondern auch eine Chance und dass es Möglichkeiten gibt, wo sie jetzt irgendwie auch Verantwortung ein bisschen in einem Maß auch abgeben kann sozusagen. Sehr gut, dann kommen wir zu Fall Nummer 2. Hier habe ich mal ein bisschen einen anderen Fall mitgebracht, der vielleicht nicht für jeden zutrifft, aber so ein Klassiker, den wir auch bei uns in der Beratung haben, ist so, ich bin selbstständig. Ich habe gar nichts. Also ich habe noch gar nichts irgendwie gemacht. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich weiß, dass ich nichts mehr in die gesetzliche Rente einbezahle. Also habe ich irgendwie außen vor gelassen. Ich habe mich mal irgendwo freiwillig krankenversichert, weil muss ja in Deutschland sein. Aber sonst habe ich halt irgendwie nichts. Ich habe mal so eine selbstständige Grafikerin genommen, 36 Jahre alt als Beispiel, hat keinerlei Absicherung, also zahlt nicht in die gesetzliche Rente ein, hat keine BU, hat keine private Altersvorsorge, die sie macht, hat auch hier wieder ein bisschen was auf ein Tagesgeldkonto gespart, hat keine Rentenversicherungspflicht, also kann sich oder hat sich auch schon davon befreien lassen und Ihr Glaubenssatz ist so ein bisschen, ich mache das später, wenn es mit dem Unternehmen irgendwie ganz gut läuft. So, ist aber auch schon 5 Jahre selbstständig. Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, den man immer wieder in so einer Form in der Beratung hat. Was wäre hier dein Ansatz?
Später ist immer teuer. Ja. Also es ist eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich mache das später. Es kostet dann aber richtig, richtig Geld. Und dann bin ich halt nicht mit 300-400 Euro versorgt, sondern dann bin ich vielleicht mit 800-900-1000 Euro im Monat versorgt. Und der Zinseszinseffekt, der hilft schon extrem. Je früher ich anfange, desto einfacher wird's. Also Selbstständigkeit kann super, super cool sein, gerade im Bereich Altersvorsorge. Es kann mir wahnsinnig viel Last und Sorge von den Schultern nehmen, wenn ich das selber in die Hand nehme, ja, weil ich mich eben nicht auf die gesetzliche Rente verlassen muss. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das Umlagesystem nicht mehr funktioniert. Aber ich muss es dann halt auch machen.
Ja.
Und dann muss ich es auch vernünftig machen. Wo es mir immer eiskalt den Rücken runterläuft in der Beratung bei Selbstständigen ist, ich bin von der Rentenversicherung befreit und habe keine BU.
Ja, ja.
Da bekomme ich immer Bauchschmerzen, weil was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die Erwerbsminderungsrente, die gesetzliche, eine Leistung der Rentenversicherung ist. Und wenn ich nicht in der Rentenversicherung versichert bin, dann habe ich auch keine Erwerbsminderungsrente. Mein Anspruch, den ich vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis zuvor erworben habe, der verfällt nach einigen Monaten. Also wenn ich aus der gesetzlichen Rente ausgetreten bin, dann habe ich für meistens sind es 3 Jahre noch Ansprüche. Und die verfallen aber nach diesen 3 Jahren und dann habe ich halt einfach gar nichts mehr. Deshalb, bevor ich mich selbstständig mache, bevor ich den Antrag ausfülle, dass ich mich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien lasse, gucke ich erstmal, dass ich eine BU habe.
Das heißt, das wäre so dein erster Ansatzpunkt, mit ihr gemeinsam erstmal das Thema BU anzugehen und da zu gucken, bevor man überhaupt über das Thema Altersvorsorge spricht. Weil man kann so viel Altersvorsorge machen, wie man will. Wenn halt dann irgendwie was passiert, dann ist auch die Altersvorsorge im Eimer. Also dann ist vieles im Eimer, glaube ich, wenn man irgendwie dann krank ist oder langfristig nicht mehr arbeiten kann oder so. Und was wäre da so dein Ansatzpunkt in der Beratung? Also wie würdest du vorgehen, dass die Leute so ein bisschen Eindruck davon bekommen?
Genau, also erstmal eben das Thema BU priorisieren. Das wäre für mich definitiv Priorität Nummer 1. Weil je nachdem, ob wir die Möglichkeit haben, eine vollumfassende BU dann auch zu haben, ändert sich die Strategie in der Altersvorsorge.
Okay.
Wenn ich jemanden habe, der keine Berufsunfähigkeit bekommt oder hat, dann ist es umso wichtiger, in der Schicht 1 vorzusorgen, also über die Basisrente zu gehen, weil die insolvenzgeschützt ist. Bedeutet, wenn ich berufsunfähig werden würde und keinerlei Leistungen bekomme, ist wenigstens das Geld, das in der Rentenversicherung, in der Basisrentenversicherung liegt, insolvenzgeschützt. Also das bekomme ich dann mit der Verrentung ausgezahlt.
Ja.
Natürlich ist dann auch wichtig, dass ich da möglichst viel einzahle, damit ich dann wenigstens im Alter einfach abgesichert bin. Eine Schicht 3 Altersvorsorge fällt dann für mich schon fast raus, beziehungsweise wäre dann ergänzend noch eine Möglichkeit, um die Flexibilität mitzunehmen. Aber ganz wichtig, wenn ich aus der Rentenversicherung rausgehe, dass ich dann wenigstens teilweise eine Basisrente irgendwo mit in die Altersvorsorgekonzeption mit aufnehme. Ob ich dann noch eine Schicht 3 Altersvorsorge, also eine flexible private Rentenversicherung zusätzlich mache oder das über ein Depot löse, das finde ich, kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie fit ist jemand mit Vorkenntnissen? Ist es jemand, der sich da auch gerne drum kümmern möchte? Kann man beides machen? Kann man das ergänzend machen? Wichtiger Punkt ist für mich auch immer, hat jemand Familie? Kann jemand die Altersvorsorge aus der Schicht 1 vererben? Und so versuchen wir immer so ein bisschen eine ordentliche Strategie, die dann auch subjektiv einfach auf oder individuell auf die Kunden abgestimmt ist, rauszuarbeiten.
Ja.
Dann auch umzusetzen.
Ja.
Was ich immer noch ganz wichtig finde bei Selbstständigen ist, die Basisrente ist ja steuerlich gefördert und damit kann man, wenn man einen guten Puffer auf dem Tagesgeldkonto hat und ein besonders starkes Jahr hatte, auch mit dem Steuerberater gemeinsam nochmal super gut einfach Einzahlungen in die Basisrente vornehmen, um das als Steuersparmöglichkeit zu sehen.
Genau, also da vielleicht für euch so Pi mal Daumen, es kommt natürlich drauf an, wie hoch euer zu versteuerndes Gehalt ist, aber im Schnitt sind es irgendwie so 30-40%, die ich mit der Steuererklärung wieder zurückbekommen kann in die Einzahlung, die ich gemacht habe. Also wenn ich jetzt 100 Euro eingezahlt hätte, wären das quasi nochmal 30-40 Euro, je nachdem, wie hoch euer zu versteuerndes Gehalt ist. Das ist ganz wichtig. Das kann euch der Steuerberater nur ganz genau sagen, würde ich dann mit der Steuererklärung wieder zurückbekommen. Das ist halt da sozusagen das Modell. Aber ganz wichtig, Sabrina hat es ja schon gesagt, erstmal das Thema WU. Das kann ein bisschen dauern, bis man der WU dann abgeschlossen hat. Nicht, weil wir total trantütig sind und irgendwie Däumchen drehen und auf euch warten. Nein, es ist halt einfach so, wenn man Gesundheitsfragen ausfüllen muss, vielleicht nochmal zum Arzt irgendeinen Attest braucht etc., nimmt es halt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch, bis man der WU abgeschlossen hat. Dass man der WU innerhalb von 1-2 Wochen abschließt, ist bei uns eigentlich eher so die Ausnahme, wenn jemand wirklich überhaupt keine gesundheitlichen Themen in den letzten 5-10 Jahren hatte, also wirklich gar nicht beim Arzt war, nur bei den Vorsorgeuntersuchungen und mal einen Muttermal entfernt bekommen hat oder so. Aber sobald man natürlich gesundheitliche Themen hat und wenn man jetzt 36 ist, wie bei unserer selbstständigen Grafikerin, kann ich mir schon vorstellen, dass man das ein oder andere Wehwehchen schon mal hatte, dann ist es natürlich nicht ganz so smooth und einfach, aber auch das bekommt man hin. Ich glaube, da haben wir einen ganz strukturierten Prozess dafür. Was würdest du denn sagen als Fazit, Sabrina, jetzt bei unserer selbstständigen Grafikerin, was wäre so Step 1, 2, 3, was du mit ihr machen würdest, zusammenfassend gesehen?
Mhm. Abschließend würde ich sagen, Prio 1 hat die Berufsunfähigkeit. Mhm. Also der erste Schritt wäre, ich kümmere mich um eine BU. Mhm. Der zweite Schritt ist, erstmal aufzuarbeiten, wie ist die Gesamtsituation und macht eine Basisrente Sinn? Mhm. Und ein Konzept erstellen, also ein Konzept, wie können wir das Thema Altersvorsorge lösen.
Ja.
Dazu brauchen wir eine Rentenlücke, dazu brauchen wir, was ist sonst schon an Vermögen da,
ja.
Wie wurde schon vorgesorgt.
Ja.
Und Schritt 3 wäre dann die Besprechung der Vor- und Nachteile und wirklich auch sauber auszuarbeiten, was können die Verträge, wo sind die Unterschiede, damit die Kunden dann mit mir gemeinsam, beziehungsweise damit ich die Kundin an die Hand nehmen kann, damit wir dann eben auch ins Tun kommen und schauen können, wie gestalten wir das Thema Altersvorsorge, damit das auch wirklich einfach wasserfest ist und funktioniert.
Sehr
und
gut.
Allerletzter Schritt, regelmäßig überprüfen. Regelmäßig drüber schauen, passt das alles, sind wir auf einem guten Weg und einfach in Kontakt bleiben. Alle 3-4 Jahre mal drüber zu gucken, ob das alles so noch funktioniert.
Macht Sinn, ja. Ich glaube, diesen letzten Punkt haben viele nicht auf dem Schirm.
Das ist aber super wichtig.
Ja, sehr gut, cool. Kommen wir zu unserem letzten Kundenfall für heute. Und zwar Fall Nummer 3 habe ich dabei, auch einen Klassiker, die Teilzeitfalle. Mein Mann ist doch abgesichert, passt schon. Folgende Situation, wir haben auch wieder jemand, 36 Jahre alt, Mutter, arbeitet 20 Stunden pro Woche und hat 2 Kinder. Klar, Care-Arbeit, es gibt mega viel zu tun, aber man verdient halt nichts an der Care-Arbeit und zahlt auch nicht in die Rentenkasse ein. Sie haben in ihrer Beziehungskonstellation jetzt, wenn sie dir das in der Beratung erzählt, getrennte Konten, getrennte Altersvorsorge und jetzt keinerlei Ausgleichszahlungen oder so. Also sie macht quasi mit dem, was sie verdient, so ein bisschen Altersvorsorge, verlässt sich aber zum Großteil auf ihren Partner, weil sie weiß, das wird jetzt nicht irgendwie reichen mit der betrieblichen Altersvorsorge, was sie bei der Firma macht. Und hat so ein bisschen den Glaubenssatz, ich habe ja die Ehe und Familie, das passt schon, wenn jetzt irgendwie was passieren würde. Was wäre da dein Ansatz?
Ein Mann ist grundsätzlich keine Altersvorsorge, eine Familie ist keine Altersvorsorge. Ganz, ganz wichtig ist für mich, dass vor allem mit dem Partner im besten Fall hier eine Beratung stattfindet. Mhm. Ich finde, es funktioniert ganz gut, wenn der Partner mit ins Zweitgespräch kommt und auch an diesem Problem, was es ist, beteiligt ist. Mhm. Weil wir haben nicht nur das Problem, die gesetzliche Rente reicht ja ohnehin nicht. Wenn ich jetzt noch deutlich weniger verdiene und in Teilzeit arbeite, dann reicht die gesetzliche Rente noch weniger. Mhm. Und deswegen ist Altersarmut vor allem ein weibliches Thema. Ich finde es immer super, wenn der Partner dann auch bereit ist, mit in die Beratung zu kommen und sich das Problem mit anzuschauen. Also gemeinsam die Rentenlücke zu sehen. Bei vielen Männern ist es oft gar nicht bewusst, dass die Rentenlücke so übel ist. Und dann gemeinsam eine Strategie entwerfen. Da kann man auch wieder über eine Basisrente gehen, wenn das steuerlich Sinn macht und dann den Versicherungsnehmer, da den Mann als Beitragszahler und Verantwortlichen für den Vertrag zum Beispiel einsetzen und die Ehefrau als versicherte Person. Bedeutet, er zahlt die Beiträge und sie bekommt die Rente.
Ja.
Das ist eine Möglichkeit, wie man dann einen Ausgleich schaffen kann.
Mhm.
Zweite Möglichkeit wäre, in der privaten Rentenversicherung auch dort den Partner mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, guck mal, die Kinder kosten uns beide Geld. Mhm. Es sind unsere Kinder. Ich habe ein Problem mit der Altersvorsorge. Wir müssen da gemeinsam eine Lösung für finden.
Ja.
Was übrigens auch noch eine ganz charmante Herangehensweise ist, bei der gesetzlichen Rente kann man auch Ausgleiche schaffen.
Mhm.
Also das auch nochmal so als Tipp am Rande. Man kann auch, wenn man bis zum Rentenalter verheiratet bleibt, vor der Rente die Rentenpunkte aufteilen.
Ja.
Dann haben wir oft dieses Thema nicht, dass der Mann ist es ja meistens,
eine
sehr, sehr hohe gesetzliche Rente hat.
Super viel, in Anführungszeichen.
Was ist an der gesetzlichen Rente? Super viel. Nein, aber man kann da zum Beispiel auch Rentenpunkte ausgleichen. Da muss man nicht ins Scheidungsverfahren gehen.
Ja.
Das kann man auch im verheirateten Zustand vor der Rente machen. Und man muss sich halt beraten lassen und so einen Ausgleich schaffen, dass wenn der Partner stirbt, die Frau dann nicht am Existenzminimum
voll. Nur noch so ein paar Jahre eben Witwenrente bekommt und dann halt nichts mehr hat.
Die Witwenrente, da wird ja auch Einkommen drauf angerechnet.
Mhm.
Also wenn ich da noch Wohneigentum zum Beispiel habe, dann fahre ich damit halt auch super, super schlecht, weil Mieteinnahmen werden auf die Witwenrente angerechnet.
Und was da auch nochmal oft ein Punkt ist, also rein so von der Sozialisation ist es ja so, dass oftmals Frauen jünger sind auch als Männer in Beziehungen. Das heißt, es kann halt sein, dass ich vielleicht sogar noch arbeite in der Zeit und mein Mann ist verstorben, ich bin noch gar nicht selber in Rente, dann wird es halt komplett angerechnet. Das heißt, ich bekomme da halt gar nichts mehr drauf und kann mich halt nicht drauf verlassen, dass mein Mann ja schon in die gesetzliche Rente einzahlt. Das passt schon so ungefähr, sondern sollte echt gucken, dass auch für mich und mein Teil irgendwie abgesichert ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen auch erstmal, ja.
Ja, genau. Und da gilt auch wieder, je früher, desto besser. Je früher ich damit anfange, desto einfacher wird es. Ja, und dann sind noch Kinder da. Natürlich ist es auch eine schöne Idee, dann zu sagen, im Zuge dessen bekommen die Kinder zum Beispiel auch eine ETF-Rentenversicherung oder frühzeitig eine BU, damit auch hier sich die Probleme vielleicht für die Kinder in 20, 30 Jahren gar nicht erst stellen.
Ja, was mir da noch ganz wichtig ist, weil ich das auch immer wieder in der Beratung sehe, das ist jetzt weniger der Fall hier, es wäre vielleicht ein neuer Fall, aber ganz wichtig ist auch zu verstehen, ihr seid keine Rabenmütter, nur weil ihr euch erstmal um euch selbst kümmert, um eure Altersvorsorge und eure Absicherung und dann vielleicht nicht so viel übrig bleibt, um für das Kind zu sparen. Das ist absolut in Ordnung, weil ihr tut denen eher was Schlechtes, wenn ihr nur für die Kinder spart, für euch nichts macht und dann später in Altersarmut endet oder vielleicht sogar im Pflegefall seid, wo Kinder auch belangt werden können. Deshalb immer erstmal selber, ganz, ganz wichtig, für sich selber gucken, bevor man irgendwie primär die Kinder in den Mittelpunkt darstellt beim Thema Altersvorsorge und Sparen. Also ist wirklich super wichtig und damit seid ihr nicht egoistisch unterwegs, sondern ihr tut auch euren Kindern was sehr, sehr Gutes damit. So, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch für diese Art von, glaube ich, Frauen zu verstehen. Also es ist super wichtig. Ich kann das voll nachvollziehen, aber irgendwie dann auch nicht, weil es ist so kurz gedacht einfach. Also wenn man mittel- bis langfristig denkt, ist eigentlich die bessere Option, wenn es einem selber finanziell gut geht. Ja.
Ich finde auch immer, natürlich, wenn kleine Kinder da sind mit Elterngeld und Teilzeit, da hat man nicht so viel zur Verfügung, weil Windeln sind super teuer, Kita-Gebühren sind super teuer. Aber es reicht vielleicht am Anfang auch einfach mal mit einem kleinen Betrag anzufangen. Wenn ich damit anfange und dann merke, okay, ich kann mehr arbeiten, es bleibt mir übrig, der Partner hat die Möglichkeit, mehr einzuzahlen, dann kann man ja auch mit der Zeit die Beiträge erhöhen und damit dann eben Stück für Stück an das Niveau rankommen, wo man eigentlich hin möchte. Wenn ich aber mal angefangen habe, ist es deutlich, deutlich einfacher, wie wenn ich das Thema halt immer vor mir herschiebe. Wir haben ja vorher schon gesagt, warten kostet immer Geld, das ist immer teuer.
Sehr viel Geld. Und vielleicht auch noch da ein Punkt, Sabrina, den du wahrscheinlich auch adressieren würdest, ist ja auch so ein bisschen, wie kann ich ausgleichen? Also du hast gerade so einen Punkt genannt, der dann oft ja kommt, ja, aber es reicht ja für uns beide gerade so, um über die Runden zu kommen. Das kann ja auch bedeuten, jetzt mal als ein Beispiel, dass vielleicht jetzt kein Ausgleich stattfindet, stattfindet in der aktuellen Situation für die Frau. Aber man kann ja vereinbaren, wenn dann wieder beide irgendwie mehr arbeiten, dass dann sozusagen wieder Geld in die Altersvorsorge der Frau fließt später. Dann ist es ein Betrag X oder über einen monatlichen Betrag, das irgendwie geregelt wird oder so. Es muss nicht alles sofort in dieser Zeit passieren, wo vielleicht das Geld knapp ist. Also wichtig ist, dass man halt mittelfristig dran denkt, dass man irgendwie eine Lösung dafür findet. Dazu haben wir übrigens auch eine ausführliche Podcast-Folge. Die verlinke ich euch auch mal in den Shownotes und hier auch im Video. Also wie kann ich Care-Arbeit ausgleichen? Ich glaube, wir haben die Podcast-Folge auch zusammen gemacht. Da habt ihr einige Ideen drin, wie das einfach finanziell möglich ist, was man sich da anschauen kann und was dabei irgendwie ganz wichtig ist. Vielleicht so abschließend zu der Kundin. Im nächsten Schritt würdest du dir nochmal andere Themen mit dir anschauen. Also wir hatten über das Thema BU natürlich gesprochen, auch wichtig, auch wenn ich in Teilzeit irgendwie arbeite. Risikolebensversicherung oder so, was sagst du dazu? Wäre das noch ein Thema, was man sich mit ihr dann anschauen würde? Oder?
Ja, eine Risikolebensversicherung kann da durchaus sinnvoll sein. Mhm. Es kommt auch da immer auf den Gesundheitszustand drauf an und es kommt immer darauf an, wie viel Geld liquide ist. Mhm. Weil ich würde auch hier definitiv die Altersvorsorge priorisieren. Die Risikolebensversicherung ist vor allem dann auch sinnvoll, wenn, oder für den Hauptverdiener sinnvoll, wenn der ausfällt, dass da einfach eine Absicherung stattfindet. Und auch klar, wenn Verpflichtungen da sind, wie ein Immobilienkredit, dann gehört eine Risikolebensversicherung definitiv mit dazu.
Ja. Logisch. Cool, sehr gut. Können wir vielleicht so abschließendes Fazit zu unserem Fall Nummer 3 machen? Unserer Teilzeit-Mom, die 20 Stunden die Woche arbeitet. Was wären da so die wichtigsten Punkte?
Also die wichtigsten Punkte für mich sind erstmal die Awareness zu schaffen. Altersvorsorge ist super, super wichtig, auch um langfristig das Kind zu entlasten und vor Altersarmut oder die Mutter vor Altersarmut zu schützen. Mhm. Zweiter Punkt wäre für mich, ein Mann ist keine Altersvorsorge, aber er darf sich natürlich gerne engagieren. Also für mich ist super wichtig, den Partner mit in die Beratung einzubeziehen und auch bei ihm die Awareness für das Problem zu schaffen. Dritter Punkt ist, weil auch da meistens so ein bisschen die Angst da ist, wie funktioniert es? Kann ich mich da selber drum kümmern? Muss ich mich da selber drum kümmern?
Ja.
Nein, auch hier eine ordentliche Beratung hilft, um einfach zu verstehen, was muss ich selber übernehmen, was muss ich nicht selber übernehmen, was kann der Vertrag, was kann er nicht.
Ja.
Und dann ins Tun kommen und überlegen, was sind die nächsten Schritte, reicht das, funktioniert das und wann kann ich vielleicht den Beitrag erhöhen und dann auch definitiv langfristig immer wieder den Kontakt halten, um dann eben auch nachzujustieren, jetzt arbeite ich wieder Vollzeit, die Kinder sind alt genug, jetzt kann ich mehr Beitrag reingeben.
Ja.
Also auch hier gilt wieder einfach in Kontakt bleiben, alle 3 bis 4 Jahre drüber schauen und zu gucken, habe ich die Möglichkeit, mehr Beitrag zu zahlen.
Ja, sehr gut, cool. Das ist doch ein guter Ansatz. Ich finde auch ein ganz gutes Schlusswort von dir. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu tun und zu verstehen und zu machen, dass man wirklich ins Handeln kommt und das Thema nicht unendlich aufschiebt. Und ich weiß, wir haben es ja heute schon gemacht, 3 Fälle. Jede Situation ist sehr unterschiedlich und kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt für alles Lösungen. Ja, es gibt nicht den einen Fall, man denkt immer vielleicht, ich bin irgendwie die Sondersituation und bei mir hilft nichts mehr, ich kann da nichts mehr machen, bei mir ist alles schon zu spät, der Zug ist abgefahren oder so. Nein, ist es nicht. Wichtig ist, dass ihr euch halt jemanden sucht, mit dem ihr das Thema angehen könnt. Jetzt zum Beispiel eben auch mit uns. Ihr könnt einfach online einen Termin vereinbaren auf femens-finanzen.de und dann ein digitales Erstgespräch ausmachen. Dann landet ihr bei Sabrina oder vielleicht auch bei anderen tollen Berater und Beraterinnen bei uns im Team, die die Sachen auch so angehen und sich das eben anschauen. Und wo die Beratung nicht nur darum geht, welches Produkt kriege ich jetzt, sondern welche Sachen passen auch zu mir? Wo habe ich vielleicht noch ein paar Wissenslücken? Wo muss ich vielleicht auch nochmal selber drüber nachdenken und das Thema angehen? Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, weil alles andere bringt nichts, nur zu sagen, hier, mach dies und dann geh wieder, sondern das vollumfänglich zu denken. Und was ich glaube ich auch ganz gut finde, so, ihr habt ja jetzt 3 Situationen hier gesehen, die ich mit Sabrina durchgesprochen habe. Und ihr seht, ihr könnt auch natürlich, je nachdem, in welcher Lebensphase ihr euch befindet, kann sich morgen auch wieder alles ändern. Das heißt, auch dafür gibt es Möglichkeiten und Dinge sind adjustierbar, wenn sich meine Situation irgendwie doch ändern sollte. Wenn ich zum Beispiel nicht nicht mehr selbstständig bin oder in die Selbstständigkeit wechsle oder wenn ich so Themen habe wie Teilzeit oder andere Schicksale, wichtig ist, dass man dann eben regelmäßig drüber guckt und sich das alles nochmal anschaut. Genau. Deshalb guckt euch das gerne mal an, unsere Beratung. Es gibt auch super viele Erfahrungsberichte auf Google und Co. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und guckt euch auch gerne mal unseren ETF-Durchstarterkurs an. Verlinke ich euch auch mal in den Shownotes. Sabrina hatte ihn ja erwähnt. Vielleicht für viele auch eine ganz gute Möglichkeit, insbesondere für unseren Fall Nummer 1, wenn man Angst vor dem Thema hat, dass auch die Angst genommen wird, indem man einfach Wissen aufbaut. Ich hoffe, die Podcast-Folge mit Sabrina, vielen Dank auch, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Hat euch gefallen und geholfen, bei euren Themen weiterzukommen. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like hier auf YouTube und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Das motiviert uns, jede Woche neuen frischen Content für euch zu erstellen. In diesem Sinne, hören und sehen wir uns nächste Woche.